SRF 1.
.30 Radio SRF. Willkommen beim Rendezvous. Zur Initiative gegen die Heiratsstrafe gibt es keinen Gegenvorschlag mehr. Die Überraschung im Parlament. Globale Unternehmen sollen nicht mehr mit den Steuern schummeln können. Die EU-Kommission zeigt einen neuen Weg auf. In Frankfurt demonstrieren die einen friedlich gegen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
Also ich bin auch hier, weil ich die Krisenpolitik falsch finde und glaube, dass man mit Sparpolitik nur umverteilt von reich nach arm und möchte eine Politik, die sich auf soziale und ökologische Ziele fokussiert.
Andere werfen Steine. Polizisten und Demonstranten werden verletzt und Hunderte werden festgenommen. Parlamentswahlen in Israel. Bibi Benjamin Netanyahu hält sich an der Macht. Wie ihm das gelungen ist und was das für das Land heißt, fragen wir im Tagesgespräch Jacques Ungar. Der Basler ist Nahostkorrespondent für das jüdische Wochenmagazin Tachles. Im Studio begrüßt sie Ivana Pribakovic. Diese Abstimmung wird einfacher. Zur CVP-Initiative gegen die Heiratsstrafe gibt es keinen Gegenvorschlag. Der Ständerat hat alle überrascht. Bundeshausredaktor Dominik Meyer.
CVP-Präsident Christoph Dachbele freut sich. Der Gegenvorschlag zu seiner CVP-Initiative ist gescheitert.
Jetzt werden wir eine bessere Ausgangslage haben in diesem Sinn, dass unsere Initiative On the Rocks allein vor das Volk gestellt wird. Und das ist für uns einfacher.
Auch der Gegenvorschlag wollte die Heiratsstrafe bei den Steuern abschaffen. Im Gegensatz zur Initiative aber wäre mit ihm eine getrennte Besteuerung von Eheleuten theoretisch möglich geblieben, ebenso die Ehe für Homosexuelle. Beides schließt die CVP-Initiative per Verfassungstext aus. Der Ständerat war in der ersten Runde für den Gegenvorschlag. Heute aber bei der Schlussabstimmung schwenkten 4 Freisinnige und ein SVP-Ständerat um. Das reichte für ein Nein. FDP-Ständerat Schorsch Theiler etwa hat ins Nein-Lager gewechselt. Nicht, weil er für die CVP-Initiative sei, sagt er. Im Gegenteil.
Ich bin der Auffassung, dass es auch aus taktischen Gründen einfacher ist, die Initiative allein zu bekämpfen. Wenn Sie Gegenvorschlag und Initiative dem Volk erklären wollen und dann noch die Unterschiede, dann kommt niemand raus.
Theilers freisinnige Parteikollegin Karin Keller-Sutter hingegen wollte den Gegenvorschlag. Sie wollte damit die CVP-Initiative verhindern. Es stört sie nämlich, dass die Initiative die getrennte Besteuerung von Eheleuten ausschließt und die homosexuellen Ehe.
Der Staat muss den Bürgerinnen und Bürgern nicht vorschreiben über das Steuerrecht, welche Lebensgemeinschaft die beste ist.
Das Volk hat nun die Wahl, aber es hat nicht mehr die Auswahl zwischen Initiative und Gegenvorschlag.
Dominik Meyer. Und damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Damian Rast.
Die Europäische Union will vorwärts machen. Nach den Enthüllungen über Steuervorteile für große Firmen in zahlreichen Ländern soll es für Steuervorbescheide einen automatischen Informationsaustausch geben. Steuervorbescheide sind Steuerbeurteilungen, die vor der Einreichung der eigentlichen Steuererklärung gemacht werden. Damit soll es für Firmen unmöglich werden, Steuern zu umgehen. Künftig sollen die EU-Staaten alle 3 Monate Informationen zu jenen Steuerbescheiden abgleichen, welche eine grenzüberschreitende Wirkung haben. Die EU-Kommission will zudem den Verhaltenskodex zwischen den EU-Staaten bei der Firmenbesteuerung reformieren sowie die zuständige Arbeitsgruppe stärken. Vor der Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt hat es bei gewalttätigen Protesten Dutzende Verletzte gegeben. Demonstranten zündeten mehrere Polizeiautos an und warfen Steine. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke ein. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 88 Polizisten verletzt. Die deutsche ARD berichtet, die Polizei habe rund 350 Demonstranten in der Frankfurter Innenstadt festgesetzt. Ziel der Proteste war es unter anderem, die offizielle Feier zur Eröffnung der neuen EZB-Zentrale zu stören. Das Blockupy-Bündnis, das zu friedlichen Protesten aufgerufen hatte, erwartet im Laufe des Tages mindestens 10.000 Demonstranten. In Israel hat die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Parlamentswahl gewonnen. Laut israelischen Medien kommt sie auf 30 der 120 Sitze. Das Mitte-Links-Bündnis von Yitzhak Herzog auf 24 Sitze. Herzog hat seine Niederlage eingeräumt und Netanyahu telefonisch zum Sieg gratuliert. In der Schweiz können elektronische Patientendossiers eingeführt werden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat das entsprechende Bundesgesetz angenommen. Damit können Fachpersonen im Gesundheitswesen jederzeit und von überall her auf die medizinischen Informationen eines Patienten zugreifen. Vorausgesetzt, er oder sie ist damit einverstanden. Uneinig sind sich die Räte allerdings noch in der Frage, ob solche elektronischen Dossiers obligatorisch werden sollen. Der Nationalrat möchte alle im Gesundheitswesen zum Mitmachen verpflichten und jene bestrafen, die sich weigern. Das geht dem Ständerat aber zu weit. Der Industriekonzern von Roll hat im letzten Jahr den Umsatz leicht gesteigert, rutschte aber noch tiefer in die roten Zahlen. Der Umsatz erreichte laut von Roll 420 Millionen Franken. Der Verlust stieg auf 90 Millionen. Die Fast-Food-Kette McDonald's Schweiz hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 0,3% gesteigert, auf rund 735 Millionen Franken. Im Vergleich zum letzten Jahr war das Wachstum etwas kleiner. McDonald's begründet dies mit der vermehrten Konkurrenz durch Bäckereien und Tankstellenshops. Zudem würden viele Menschen wieder mehr zu Hause essen und auch der starke Franken sei spürbar. Ein Bahnunfall im Kanton Schwyz hat am frühen Morgen ein Todesopfer gefordert. Eine weitere Person wurde verletzt. Nach Angaben der SBB kollidierten zwischen Immensee und Artgoldau zwei Bauzüge. Dabei wurden sowohl die Gleise als auch die Fahrleitungen beschädigt. Die Zufahrtsstrecke zur Gotthardlinie von Luzern her ist voraussichtlich bis am Freitag unterbrochen. Es sind Busse im Einsatz. Warum es zum Unfall kam, ist nicht klar. Im Ski-Weltcup haben der Norweger Kjetil Jansrud und die Amerikanerin Lindsey Vonn die letzten Abfahrten der Saison gewonnen. Die beiden sicherten sich auch die Disziplinenwertung. Im französischen Méribel gewann Jansrud vor dem Schweizer Didier Defago und dem Österreicher Georg Streitberger. Lindsey Vonn siegte vor den beiden Österreicherinnen Elisabeth Görgl und Nicole Hosp. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint oft die Sonne und es wird 15 bis 19 Grad warm. Morgen hat es im Flachland zunächst einige Hochnebelfelder, sonst ist es ziemlich sonnig bei etwa 14 Grad.
Alle sollen Steuern zahlen, auch internationale Unternehmen. Sie sollen nicht mehr Steuerschlupflöcher nützen können, wie das bis vor kurzem zum Beispiel noch in Luxemburg möglich war. Die Europäische Kommission schlägt darum vor, wie auch die Multis zu mehr Steuertransparenz gezwungen werden können. Oliver Washington in Brüssel. Die Kommission schlägt vor, dass die verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ihre Informationen austauschen, wenn ein Unternehmen den Steuervorbescheid einreicht. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Steuervorbescheide, das sind ja Abmachungen, welche ein Land mit einem Unternehmen trifft. Im Fachjargon nennt man das Tax Rulings. Bis anhin sind diese Abmachungen jedoch ein großes Geheimnis. Niemand weiß so genau, wer eigentlich was macht. Und nun schlägt eben die Kommission vor, dass jedes einzelne Mitgliedsland alle anderen 27 Mitgliedsländer über die vorhandenen Abmachungen informieren muss. Konkret zum Beispiel Holland, das mit Tausenden von Unternehmen solche Abmachungen abgeschlossen hat, muss alle anderen Länder über diese Abmachungen, über diese Deals informieren, und zwar alle 3 Monate. Und die anderen Länder können dann in einem zweiten Schritt noch zusätzliche Informationen von Holland eben beispielsweise anfordern, wenn sie der Meinung sind, dass sie weitere Informationen benötigen.
Das gibt riesige Informationspakete, können wir uns vorstellen. Was soll denn das bringen?
Das Ziel ist klar, dieser automatische Austausch soll Transparenz herstellen und die Transparenz wiederum soll dazu beitragen, dass solche Deals nicht missbraucht werden. Zurzeit steht ja der Verdacht im Raum, dass eben zahlreiche Länder, ich erinnere an die Affäre rund um Luxemburg, solche Steuerdeals, solche Steuerabmachungen missbraucht haben und Unternehmen illegal tiefe Steuern gewährt haben. Die Transparenz soll also helfen, gegen diese Praktiken, diese illegalen Praktiken vorzugehen.
Und gibt es so wirklich mehr Steuertransparenz?
Die Antwort lautet ja. Aber es gibt mehr Transparenz, weil die Staaten diese Informationen austauschen müssen. Die Staaten wissen also, was die anderen Staaten machen. Und jetzt komme ich zum Aber, weil es gibt ja auch noch die Unternehmen. Man könnte ja auch die Unternehmen, und zwar vor allem multinationale Unternehmen, zwingen, ihre zum Teil enorm verästelten Geschäftspraktiken, ihre Steueroptimierungsmodelle offenzulegen. Hier sagt die Kommission aber lediglich, dass sie weitere Anforderungen für die Unternehmen prüfen werde. Und sie hält auch gleichzeitig fest, dass sie die Auswirkungen solcher Anforderungen ganz genau prüfen werde. Und deshalb bin ich mir noch nicht so sicher, ob das auch wirklich kommen wird. Und deshalb eben auch die Antwort auf Ihre Frage, ja, aber.
Die Vorschläge sind dieser Vorschlag und noch weitere, noch weniger konkrete Vorschläge. Diese Vorschläge müssen jetzt noch von den Parlamenten aller EU-Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Wie sind denn da die Chancen? Also kommen diese Vorschläge durch?
Bis jetzt gibt es nur positive Reaktionen. Ich habe mit dem Europäischen Wirtschaftsdachverband telefoniert und dort heißt es, man unterstütze diese Initiative der Kommission. Ich habe mit Luxemburg telefoniert, einem Land, das bis anhin viele solcher Tax-Rulings gewährt hat und dort heißt es das Gleiche. Dann haben sich bereits EU-Parlamentarier gemeldet, bürgerliche Parlamentarier. Auch sie sagen, sie unterstützen den Vorschlag der Kommission. Also bis jetzt viel Zustimmung, wobei dass ja auch einfach Stellungnahmen für die Öffentlichkeit sein könnten und dann eben hinter den Kulissen doch noch dagegen lobbyiert wird, weil, und das ist ja völlig klar, es wird Gruppierungen geben, die massiv dagegen ankämpfen werden und deshalb darf man auch nicht überrascht sein, wenn das alles noch etwas verwässert wird und am Schluss eben noch Schlupflöcher eingebaut werden.
Danke für die Einschätzungen. Das war Oliver Washington in Brüssel und so geht es hier weiter im Rendezvous. Aus Sicht von Premier Netanyahu ist es ein Sieg gegen alle Widrigkeiten. Gleich hier die Kurzanalyse und im Tagesgespräch das größere Bild zu Israel, direkt aus Jerusalem. Frankfurt brennt, die Gewalt droht die eigentliche Botschaft in Rauch zu hüllen. Der Bundesrat gibt sich gute Noten nach dem Frankenentscheid der Nationalbank.
Entscheidend ist wohl, dass sich der Bundesrat nicht verrückt machen lässt und irgendwie Hüst-Hoste-Politik zu betreiben beginnt,
sagt Bundesrat Schneider-Ammann. Und Vanuatu nach dem Wirbelsturm. Das Ferienparadies sehe jetzt eher aus wie eine Wüste in Afrika.
I've lived here now 2 years in this tropical paradise and now you just look at it and it more looks like a desert in Africa.
Zuerst aber nach Israel. Der bisherige soll weitermachen. Das Verdikt des israelischen Stimmvolks ist klar ausgefallen, überraschend klar. Premier Netanyahu und seine Likud-Partei haben es offensichtlich geschafft, das Steuer in letzter Minute herumzureißen. Netanyahus Partei holt 30 Sitze im Parlament, 6 mehr als sein Herausforderer. Aus Jerusalem unser Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Vor einer guten Woche auf dem Rabinplatz in Tel Aviv glaubten bei der großen Demonstration der Opposition noch viele an eine Wende. 9 Jahre Netanyahu sind genug, statt Frieden und Sicherheit zu bringen, isoliert der rechte Langzeitpremier das Land international und schaufelt immer tiefere soziale Gräben, so der Tenor. Doch die Hoffnung der Opposition zerschlug sich letzte Nacht. Seit jener Demonstration trommelte Netanyahu seine Anhänger nur umso energischer zusammen, bis hinaus in die Siedlungen im besetzten Palästinensergebiet, argumentierte in dramatischen Appellen mit den Risiken, die auf Israel zukämen, falls die Linke die Macht übernehme, womöglich noch mit arabischen Verbündeten. Wer beschützte dann Israel vor iranischen Atombomben, vor islamistischen Extremisten? Der Rückstand in den Umfragen verkleinerte sich prompt. Am Wahltag verkehrte er sich gar in einen deutlichen Vorsprung. Bis Oppositionsführer Itzhak Herzog heute Vormittag nichts anderes mehr übrig blieb, als dem rechten Premier zum Sieg zu gratulieren. Bemerkenswert am Rand, die Parteien der arabischen Israeli, die erstmals geeint antraten, schafften es zur drittstärksten Kraft. Das gibt ihnen Gewicht in den Parlamentskommissionen, wo Geld verteilt wird, aber kaum bei der Regierungsbildung. Staatspräsident Reuven Rivlin wird erst noch alle gewählten Parteien anhören, aber angesichts des Ergebnisses kaum eine andere Wahl haben, als Netanyahu das Mandat zur Regierungsbildung zu geben, zum 4. Mal in dessen Karriere. Rivlin gab zu verstehen, dass er sich eigentlich eine große Koalition wünschte, in der Hoffnung, die Gräben in dem gespaltenen Land zu kitten, doch Netanyahu hat andere Pläne. Er kündigte noch in der Wahlnacht an, dass er mit seinen bewährten Partnern am rechten Rand Verhandlungen führen werde, den nationalreligiösen Kräften der Siedlerlobby. Netanjahu wird auch die Ultraorthodoxen umwerben, die beim letzten Mal außen vor blieben. Aber der Likud-Chef wird auch Unterstützung aus dem Zentrum brauchen. Mehrheitsbringer könnte da Netanjahus ehemaliger Kommunikationsminister Moshe Kachlon werden, der mit einer eigenen Liste auf Anhieb auf 10 Sitze kam und im Gegensatz zum Likud-Chef nicht nur von den Sicherheitsrisiken sprach, sondern vor allem auch von der Wirtschaftslage. Kachlon plädiert nicht für soziale Umverteilung, aber er hat einen guten Ruf, seit er als Minister die Telefongebühren drastisch senkte. Festlegen will sich Kachlon noch nicht, aber erste Sondierungen mit Netanjahu hätten stattgefunden, sagte er am Vormittag. Die Wahl in Israel ist vorüber. Das Feilschen um die neue Regierungskoalition hat erst begonnen.
Philipp Scholkmann und mehr zur Zukunft Israels um eins im Tagesgespräch. Szenenwechsel. Verletzte Polizisten und Demonstranten, Autos in Flammen, brennende Barrikaden. In Frankfurts Innenstadt sind vor dem neuen Sitz der EZB, der Europäischen Zentralbank, Ausschreitungen im Gange. Eigentlich wollten heute kapitalismuskritische Organisationen friedlich gegen die Eröffnung der neuen Zentrale der EZB demonstrieren. Dazu aufgerufen hat die Blockupy-Bewegung. Frage an unseren Deutschland-Korrespondenten Kaspar Selg. Wie ist die Lage im Moment?
Also nach den Bildern, die man da sieht, nach den Berichten, die man aus verschiedenen Bereichen der Stadt liest, ist die Lage schon sehr außergewöhnlich. Es steigen Rauchsäulen auf, es ist die Rede von gegen 100 verletzten Polizisten allein am Morgen jetzt und der Tag ist ja noch nicht vorbei. Von brennenden Polizeiautos, von Demonstranten, die Steine werfen. Im Moment hat die Polizei offenbar einige 100 Störer, wie sie sagt, eingekesselt. Also da ist neben vielen friedlichen Demonstranten schon auch sehr viel Gewalt im Spiel.
Ist da die Polizei auf dem falschen Fuß erwischt worden? Die Demonstrationen waren ja eigentlich angesagt.
Man wurde vom Ausmaß der Gewalt offensichtlich überrascht. Die Polizei sagte gestern noch, man sei gut vorbereitet. Man rechne neben rund 10'000 friedlichen Demonstranten auch mit einigen 100 Gewalttätern. Man hat tausende Polizisten aufgeboten, den EZB-Bereich weiträumig abgesperrt. Aber mit diesem Ausmaß an Gewalt hat man nicht gerechnet, sagt jetzt auch die Polizei selber. Vor allem nicht mit der sehr ausgeklügelten und sehr gut vorbereiteten Taktik der Demonstranten, die versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu unterlaufen. Die Demonstranten umgekehrt stellen sich auf den Standpunkt, die Polizei habe mit ihrem bürgerkriegsähnlichen Aufgebot diese Gewalt recht eigentlich provoziert.
Wer sind denn eigentlich die Demonstranten? Eigentlich wären das ja eben nicht nur junge Krawallmacher.
Nein, das sind ganz verschiedene Gruppierungen von den deutschen Gewerkschaften, die demonstrieren separat. Und dann eben sind es eine ganze Reihe von Organisationen, die sich unter diesem Namen Blockupy für diesen Tag zusammengefunden haben. Das sind linksautonome Gruppen, das sind generell Euro-Rettungskritiker, entwicklungspolitische Organisationen. Es sind auch Gäste aus dem Ausland da, aus Spanien Podemos, aus Griechenland Syriza. Und eben auch angereiste Autonome, die vermummt antreten, um Gewalt auszuüben. Und die bestimmen wieder einmal das Bild.
Anlass für die Proteste ist der neue Sitz der Europäischen Zentralbank, der heute eingeweiht wird. Die Kritik aber ist eine grundsätzliche.
Ja, natürlich. Dieser neue EZB-Hauptsitz, diese zwei gewaltigen Türme im Osten der Stadt, sind für die Demonstrierenden ein Symbol der Sparpolitik gegenüber den Ländern im Süden der EU, welche in großen Schwierigkeiten stecken. Man will Stellung nehmen gegen eine Politik, bei der die Starken, bei der die Banken gerettet wurden und die Schwachen, die Arbeitslosen, die Armen, die Zeche dafür bezahlen müssen. Man kritisiert eine Sparpolitik, die man für vollkommen verfehlt hält. Die meisten beabsichtigen, laut ihren Sprechern, das zwar laut, aber friedlich zu tun, nur eben die meisten, aber nicht alle. Und von diesen anderen sind offensichtlich mehr da, als man erwartet hatte.
Wird diese grundsätzliche Kritik eigentlich gehört im Kanzlerinnenamt in Berlin oder kommen da nur diese Krawalle an?
Ich glaube, sie würden gehört, aber angesichts des Ausmaßes der Krawalle ist schon zu befürchten, dass die Diskussion sich jetzt mehr um Gewalt und Polizei und Maßnahmen und so weiter dreht, als um die eigentlichen Anliegen, die da vorgebracht werden sollten. Also ich gehe schon davon aus, dass das ziemlich große politische Diskussionen jetzt auslösen wird, aber weniger über die Sparpolitik als über das Ausmaß der Gewalt.
Soweit die Einschätzungen von Kaspar Selg in Berlin. Der starke Franken ist am Nachmittag das große Thema im Nationalrat. Die Grosse Kammer wird Vorschläge und Massnahmen diskutieren, was für die Wirtschaft getan werden soll, nachdem die Nationalbank den Mindestkurs aufgehoben hat. Diese Forderungen richten sich insbesondere an Johann Schneider-Ammann. Der Volkswirtschaftsminister steht seit der Aufhebung des Mindestkurses denn auch unter spezieller Beobachtung von Wirtschaftspolitik und Öffentlichkeit. Tut der Wirtschaftsminister zu wenig oder zu viel für die Wirtschaft? Elisabeth Pestalozzi über den freisinnigen Bundesrat im Fokus der Frankendebatte.
Er war auch für den Volkswirtschaftsminister ein Schock. Der 15. Januar, der Tag, an dem die Nationalbank den Euro-Mindestkurs überraschend aufhob. Und düster waren die Prognosen, die Johann Schneider-Ammann in den Tagen darauf für den Wirtschaftsplatz Schweiz zeichnete. Heute aber stellt der 63-jährige ehemalige Unternehmer, der in seinem Berner Büro regelmäßig Wirtschaftsvertreter empfängt und fast wöchentlich selber Firmen besucht, beruhigt fest, seine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet.
Die Firmen sind offensichtlich noch ausgelastet, die Firmen sind offensichtlich noch in der Lage, die Beschäftigung anbieten zu können. Und das nehme ich als gute Botschaft und bin froh darüber.
Froh sei er auch, dass der Bundesrat nach dem ersten Schock nichts überstürzt und nur ein paar wenige Maßnahmen ergriffen habe, wie die Möglichkeit für die Firmen, bei starken Schwankungen des Wechselkurses Kurzarbeit einzuführen zum Beispiel. Mehr nicht.
Entscheidend ist wohl, dass der Bundesrat auf einer sauberen, verlässlichen politischen Schiene weitergeht, dass sich der Bundesrat nicht verrückt machen lässt und irgendwie Hysterie-Politik zu betreiben beginnt.
Daran wird auch die große Debatte zur Frankenstärke heute im Nationalrat nichts ändern. Die langen Kataloge von Forderungen sämtlicher Parteien werden Schneider-Ammann weder aus seiner Ruhe noch von seinem Weg abbringen.
Ich gehe davon aus, dass das, was Wahljahrcharakter hat, durchs Sieb fällt.
Und am Schluss nur noch im Sieb bleibt, was politisch Chancen auf Umsetzung hat. Das Sieb kaum passieren dürften die Forderungen von linker Seite. Diese verlangt grundsätzlich mehr Einfluss der Politik auf die Nationalbank. Die Aufhebung der Untergrenze des Euro-Wechselkurses sei ein kapitaler Fehler gewesen, findet zum Beispiel der Berner SP-Nationalrat Corrado Pardini. Er fordert:
Die Nationalbank muss eine Untergrenze definieren. Das ist die einzige Lösung, die effektiv der Wirtschaft und der heutigen Situation gerecht wird.
Im politischen Sieb hängen bleiben dürften hingegen einige Forderungen von Schneider-Ammanns eigener Partei, der FDP, sowie von CVP und SVP. Ruedi Noser, Parteikollege von Bundesrat Schneider-Ammann, spricht dem Wirtschaftsminister aus dem Herzen, wenn er sagt:
Wir müssen heute wieder mehr Sicherheit bringen und wir müssen die Wirtschaft nicht weiter belasten. Das ist auch die wichtigste Aufgabe der Politik.
Das bedeutet, bürokratische Hindernisse abbauen, wo immer möglich. Bei den Bauvorschriften zum Beispiel oder am Zoll für Import und Export. Deregulieren, wo immer es ohne großen Aufwand geht. Doch das alles wird nicht auf die Schnelle gehen. Es existierten kaum rasche und zielführende Maßnahmen, so die Meinung der Landesregierung. Weitergehenden Forderungen der bürgerlichen Parteien, wie mehr Geld für neue Firmen oder den Tourismus oder einen sofortigen Personalstopp beim Bund, was die SVP verlangt, erteilt sie eine klare Absage. Johann Schneider-Ammanns Politik in der Frankenkrise ist also diejenige der kleinen Schritte. Das trägt ihm immer wieder heftige Kritik ein. In den Medien und in der Politik.
Er macht viel zu wenig.
Ärgert sich Adrian Amstutz von der SVP, und auch CVP-Nationalrätin Viola Amherd verlangt:
Aus unserer Sicht braucht es jetzt von ihm Ideen und dass er ganz klar das Heft in die Hand nimmt.
Johann Schneider-Ammann wird sich all die Kritiken und Ratschläge heute Nachmittag geduldig anhören. Ihn oder sein Tun ändern werden sie jedoch nicht.
Ich nehme sie zur Kenntnis. Es geht auch nicht ganz spurlos an einem vorbei. Aber für mich ist das schon das Entscheidende, dass man bei der Überzeugung bleibt, dass man den Mut hat zu sagen, wir sind besser als die allermeisten anderen und deshalb machen wir nicht irgendetwas in Hektik.
Sein oberstes Ziel sei es, die Arbeitslosigkeit in der Schweiz so tief wie nur möglich zu halten. Davon lasse er sich leiten, betont der Wirtschaftsminister, und sonst von nichts und niemandem.
Gut fünf Tage nachdem der Tropensturm Pam über die Inselparadiese im Südpazifik hinweggefegt ist, zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung immer deutlicher. Mindestens 11 Menschen starben, als der Zyklon alles verwüstete, was ihm im Weg stand. Inzwischen rollt auf den über 80 Inseln Vanuatus die Hilfe langsam an. Michael Sali sprach darüber mit Mike Leroux, dem lokalen Direktor des Hilfswerks ADRA, das seit Jahren auf Vanuatu tätig ist.
Mike Leroux erkennt sein Land nicht mehr.
You know, I've lived here now 2 years in this tropical paradise, green all year round, and now you just look at it and it more looks like a desert in Africa, you know, trees that are completely bare.
Bis vor kurzem war Vanuatu ein immergrünes Paradies auf Erden, sagt der Chef des lokalen Hilfswerks in der Hauptstadt Port Vila. Jetzt gleiche sein Land einer Wüste. Besonders hart getroffen hat es jene Inseln, wo die Häuser aus Bambus gebaut, die Dächer mit Palmblättern bedeckt seien, berichtet Leroux.
A lot of the houses are built from palm leaves, woven bamboo and wood structures. The reports that we're getting out are saying that there's pretty much 100% devastation of all the houses there.
Soeben sei ein Team seines Hilfswerks von umliegenden Inseln zurückgekehrt. Was sie berichten, verheißt nichts Gutes. Kaum ein Haus, kaum ein Baum stehe mehr, niemand habe mehr ein Obdach.
Currently they have no tents, so they are busy pretty much living with hardly any protection. There are a lot of kits, shelter kits starting to be distributed now to the islands that we know about.
Es würden nun Zelte und Unterstände gebracht, sagt der Verantwortliche vor Ort des Hilfswerks ADRA. Die Hilfsbereitschaft vor Ort sei groß, die Lage bleibt unübersichtlich. Klar ist, Trinkwasserversorgungen sind zum Teil zerstört oder überflutet. Das Hauptanliegen der Helfer vor Ort: Seuchen vermeiden.
We ensuring that everyone has clean water, sanitation and hygiene to try and prevent any epidemics breaking out.
Erste Meldungen von Durchfall wurden registriert. Krankheiten wie Malaria könnten sich ausbreiten, sagt Leroux. Besonders gefragt seien jetzt Hygieneartikel, Medizin oder Zelte.
Medical services, shelter kits, so tarpaulins, and also water and hygiene kits to try and keep families healthy during this recovery process.
Angaben über Tote oder Verletzte auf den vielen Inseln von Vanuatu kann auch Mike Leroux, der Hilfswerkvertreter vor Ort, noch keine verlässlichen machen.
Michael Sali. Die Glückskette sammelt für die Opfer des Zyklons. Spenden können Sie auf das Konto 10-15000-6 mit dem Vermerk Vanuatu oder online auf www.glückskette.ch. Fußballspiele und ihre Nebenwirkungen. Ein Phänomen, das alle Schweizer Städte mit Super League-Vereinen kennen. Anwohnerinnen und Anwohner der Fanrouten leiden regelmäßig unter Dreck, Lärm, Sprayereien, gesperrten Straßen. In Luzern haben gestern rund 100 Personen ihrem Ärger Luft verschafft. Bei einem Treffen mit Verantwortlichen von Politik, Polizei und dem FC Luzern. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Ein Mann brachte die Stimmung vieler Anwohner gleich auf den Punkt.
Ich wohne selber in der Neustadt und ich muss einfach alle 14 Tage kriegsähnliche Zustände erleben, die mit Sport überhaupt nichts zu tun haben. Wenn ich am Sonntag zum Beispiel mit meinem kleinen Enkel unterwegs bin am Abend, nach einem Match, dann muss ich dort ausweichen, weil die Fans alle auf der Strasse stehen und von der Polizei noch geschützt sind, dass sie die Strasse versperren. Und das finde ich einfach total daneben.
Die Problemzone in Luzern zieht sich vom Bahnhof, wo die Fans aus den Extrazügen aussteigen, zum Fußballstadion auf der Alment. Rund 2 Kilometer Weg, den die Fans gerne in großen Gruppen zu Fuß zurücklegen. Freude bereiten diese Fanzüge auch der Luzerner Polizei nicht. Das sagte Kommandant Adi Achermann gestern immer wieder. Aber sie seien das kleinste Übel.
Es ist einfach eine ganz subtile Angelegenheit mit diesen Fans. Oder? Wenn man ein bisschen Druck aufsetzt, weicht es irgendwo einen aus, den man nicht voraussehen kann. Oder? Man hat das in St. Gallen auch gesehen, was dort passiert ist auf Liechtenstein, aber auf Vaduz. Es haben einen Konvoi auf der Autobahn gemacht. Höchst gefährlich. Pyros zum Auto ausgehabt. Die weichen einfach aus und machen, was sie wollen.
Am schlimmsten wäre es aus seiner Sicht, wenn die Fans statt mit Extrazügen mit normalen SBB-Zügen anfahren würden. Achermann relativierte aber auch. Nur etwa 1% der Fußballfans seien problematisch. Doch genau das irritierte einen Anwohner noch mehr.
Das sind also pro Match, wenn ich richtig Prozent rechne, 80 bis 120 Leute im Schnitt, die bestimmen, was da abgeht, wenn so ein Match ist. Ich denke, all die Bemühungen, all die Ausgaben, Zehntausende von Franken, man tut das einfach, man muss es irgendwo hinnehmen und es bleibt so, wie es ist.
Teilweise musste ihm Polizeikommandant Adi Achermann recht geben.
Aber wenn man anschaut, Polizeiarbeit, oder? Die ganze Polizeiarbeit ist wahrscheinlich auf 1% der Leute ausgerichtet. Oder? Wie viele die haben wir im Staat? Das ist wahrscheinlich weniger als 1%. Was treiben wir dort für einen Aufwand? Eigentlich ist es ein ineffizientes System, das wir treiben. Für ganz wenige Leute treiben wir wirklich sehr viel Aufwand. Da haben Sie recht. Aber das geht durch alles durch.
Die Luzerner Sicherheitsdirektorin Yvonne Scherli gab ihm umgehend Rückendeckung. Die Polizei erreiche schon einiges, nur werde das zu wenig wahrgenommen.
Wir werden künftig noch mehr kommunizieren, wo es zu welchen Verurteilungen gekommen ist und wie viel dass man auch reinnehmen konnte und wie viel dass man zur Anzeige bringen konnte und was schlussendlich dann auch die Urteile sind. Da sind wir, glaube ich, in der letzten Zeit ein bisschen zu zurückhaltend gewesen.
Ein Zuhörer im Saal stellte aber schließlich noch die radikale Lösung in den Raum.
Was macht der FCL, wenn das Geisterspiel geht? Ohne Leute.
Diesen Pass nahm FCL-Präsident Rudi Steger auf und spielte ihn gleich weiter.
Wenn wir aufhören, Fußball spielen, kann ich Ihnen mit Garantie sagen, dann tun wir das Problem einfach verlagern. Die finden immer wieder eine Plattform. Ich habe die Jugendunruhe mitgemacht. Das war nicht im Fußball. Wenn wir es im Fußball weg haben, dann haben wir es dort.
Irgendwie fasste diese Aussage gut zusammen, was die Verantwortlichen gestern den Anwohnerinnen und Anwohnern zu vermitteln suchten. Kaum hat man die Chaoten einmal ins Offside gestellt, lancieren sie am anderen Flügel bereits den nächsten Angriff. Und dem Staat bleibt nichts anderes übrig, als ständig die Defensivarbeit zu verfeinern.
Und damit ist es 1:1 im ersten und vierten. Höchste Zeit fürs Tagesgespräch über die Parlamentswahlen in Israel. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Die CVP-Initiative über die sogenannte Heiratsstrafe kommt allein vors Volk, ohne Gegenvorschlag. Dieser ist im Ständerat gescheitert. In der Europäischen Union soll es für Unternehmen nicht mehr möglich sein, Steuern zu hinterziehen, indem sie ihre Gewinne in andere Länder verschieben. Um dies zu erreichen, schlägt die EU-Kommission vor, dass die Staaten regelmäßig offenlegen müssen, nach welchen Regeln sie internationale Unternehmen besteuern. Vor der Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt hat es bei gewalttätigen Protesten Dutzende Verletzte gegeben. Offenbar wurden 350 Demonstranten von der Polizei festgesetzt. Ziel der Proteste war es unter anderem, die offizielle Feier zur Eröffnung der neuen EZB-Zentrale zu stören.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.